Testpunktsendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir sprechen offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Buhrufe. Unser heutiges Thema ist Geisterjagd.
Ja, das hat natürlich einen Anlass, denn gerade ist Paranormal Inc. im Crowdfunding und bringt das Genre nochmal als Rollenspiel nach Deutschland. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Subgenre von Grusel, das immer wieder aufkommt und in verschiedenen Rollenspielen schon seine Umsetzung gefunden hat. Im Wesentlichen würde ich sagen, es geht darum, dass Figuren oft als Job oder eben was Alltägliches oder zumindest als ein Auftrag losgeschickt werden, um Geister in irgendeiner Form loszuwerden, zu stoppen. Und das Ganze wird oft eher, ja, unterhaltsam erzählt und ja, auch komödiantisch gebrochen.
Ja, oft sind Geister auch eher ein Rätsel als spezifische Kampfbegegnungen.
Ja, man kann natürlich auch Geister einfach eben als einen Flavor von hier ist ein Gegner, auf den kannst du ein Schwert einschlagen, auf einer Waffe draufschießen, aber so allgemein, Geistergeschichten drehen sich ja oft nicht darum, wie man das Problem Gespenst mit Gewalt löst, sondern muss halt in der Regel irgendeine andere Lösung finden und oft hat die mit der Vergangenheit des Geistes zu tun und was den eben so motiviert. Also Geistergeschichten und Geisterjagdgeschichten bieten sich auch stark für Storygames an, weil ja Taktik da nicht im Zentrum steht.
Ja, die Taktik ist dann eher herauszufinden, warum der Geist da ist und was man gegen die Ursache tun kann. Und weniger die Taktik, wie man sich jetzt im Kampf aufstellen muss.
Ja, und sich zu gruseln ist halt auch etwas, was eben ja auf der Figurenebene und eventuell auf der spielenden Ebene stattfindet. Und ja, die Spiele, da werden wir über ein paar Beispiele reden, sind halt eben auch oft für diese Art von Stories ausgelegt. Und wenn man Geister als ein Element in andere bestehende Rollenspiele reinbringt, ist das halt auch in den seltensten Fällen nur für eine Kampfbegegnung, sondern eben für den Flavor und die Geschichten, die so Geister mit sich bringen.
Ja, ich habe auch tatsächlich in meinem Rollenspielleben noch kein Rollenspiel gespielt, das sich ausschließlich um Geister dreht. Also ich hatte Geistergeschichten in das Schwarze Auge Abenteuern, ein paar, auch nicht viele, im Verhältnis zu dem, wie viel ich gespielt habe. Aber so spezifische Geistergeschichten oder Geistergenre als Rollenspiel bin ich nicht begegnet bisher, interessanterweise.
Aber du hast es jetzt auch nicht speziell aufgesucht, oder?
Genau, ich habe es nicht speziell aufgesucht. Vermutlich, weil ich habe so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Geistergeschichten in Medien. Also als Kind mochte ich die total gerne. Gerade so der Kasper-Film oder die Serie Katja und die Gespenster. Aber das war alles so, Gespenster sind deine Freunde und direkte Kommunikation mit Geistern Sachen. Mhm. Und mit so ein bisschen Grusel. Und was ich im Erwachsenenalter an Geistergeschichten so aus Horrorgenre oder auch Mysterygenre kenne, war mir entweder irgendwie ging in die falsche Richtung, um mich anzusprechen. Und in dem Mystery-Anteil eigentlich ist das voll mein Ding, habe ich leider sehr viel einfach sehr schlechte Umsetzungen gesehen, glaube ich. Die einfach nicht meinem Anspruch Genüge getan haben. Und deswegen mag es sein, dass ich da auch nicht so unbedingt hinterher war, das extra zu suchen. Ich würde aber jetzt auch nicht behaupten, dass ich es speziell gemieden hätte. Es war mehr Zufall, dass es dann immer nicht so das wurde bei mir.
Ja, also bei mir ist es auch durchaus so, dass ich auch als Kind so Geistergeschichten jetzt nicht schlecht fand. Ich habe tatsächlich Cornelia Funkes Gespensterjäger gelesen damals. Das waren halt schon durchaus Kinderbücher, wo es darum geht, dass eben ein Team von Leuten Gespenster jagt, wobei da auch ein Gespenst zum Jägerteam gehört. Also es ist halt mehr ein, es gibt Geister, die besonders für Unruhe sorgen und da müssen wir uns drum kümmern. Aber es waren jetzt auch nie meine liebsten Monster oder die ich am spannendsten fand. Ich glaube, es gibt auch echt gute Umsetzungen des Themas, also sowohl im Rollenspiel als auch in anderen Medien, dass
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Mystery-Richtung gibt es auch viel Gutes. Ich glaube, für mich waren so ein paar von den Supernatural-Folgen, wo es eben auch dann gerade darum ging, Leute sind erschrocken, weil Geister da sind, aber die Geister sind eigentlich Zeichen dafür, dass irgendetwas anderes schiefläuft und es muss herausgefunden werden, was los ist. Und die Geisterjagd wird eigentlich dann zur Ermittlungsstory. Die haben ja auch oft gut zugesagt, solche Geschichten. Und ich finde das Trope herausfinden, warum ein Geist da ist, auch super interessant. Deswegen glaube ich, sollte ich mich vielleicht auch mal mehr mit dem Geister-Rollenspiel beschäftigen.
ja, und ich mag es schon, wenn Geister irgendwie auch eine Person sind. Und ja, der Umgang mit den Lebenden ist oft interessanter, als was der Geist so für sich alleine in seinem Trauma oder was auch immer gefangen oder in seiner Rache gefangen macht. Also.
Ich glaube, was mich teilweise das hat, und also ich meine, mich zu erinnern, in manchen speziellen Fällen hat ausschließen lassen, Geisterabenteuer zu spielen, war zum Teil, dass ich nicht immer damit umgehen kann, wenn Gruppenmitglieder übernommen werden von Geistern, was ja auch durchaus vorkommen kann in dem Genre. Und das ist etwas, da muss ich konkret Lust drauf haben, sonst finde ich das sehr unangenehm.
So Besessenheit.
Ja. Und wenn mir nicht klar war, ob das vorkommen kann, habe ich wahrscheinlich eher mal dazu tendiert, es nicht zu nehmen, um nicht unvorbereitet darauf zu treffen. Weil es für mich etwas sein kann, das nach Tagesform etwas ist, was ich auf die Liste der Themen, die ich ausschließen würde, setzen würde, teilweise.
Ja, wobei ich glaube, da ist man mit Technologie auch, also von eben Lions and Veils schon mal weiter, wenn man das eben so reinbringt. Aber ja klar, bei einem Convention-Abenteuer wird es wahrscheinlich für Lions and Veils nicht umgeschrieben, wenn Besessenheit zum Beispiel ein zentraler Teil ist. Und
Genau, genau.
ich weiß auch eben nicht, ob Leute daran denken würden, das als einen Warnungspunkt vorher reinzugeben, was ja eher so
Genau.
ein Genre-Trope ist.
Ja, manche ja, manche nein. Und deswegen war ich da halt teilweise auch eher vorsichtig. So, wenn
Ja.
ich an einem Tag damit nicht gut umgehen kann, dann spiele ich halt sowas lieber gerade nicht.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Es, ja, es gibt es auch wirklich sehr graduell, wie Horrorgeister sind. Und teilweise muss ich sagen, ist auch ein bisschen altbacken. Also irgendwie so die Gespenstergeschichte ist für mich oft auch irgendwie seltsam viktorianisch in ihrer Reinform. Und auch halt viel der Geisterjäger-Sachen kommen ja jetzt auch aus dem Ghostbusters Umfeld und sind dann eben eher Horrorkomödien gefühlt.
Absolut. Ich finde auch, dass der Ghostbusters-Film ein guter Referenzrahmen sein kann,
Ja.
um einfach noch einen Stil anzugeben, weil er ja schon einen sehr prägnanten Komödienstil hat,
Ja, genau.
den man entweder gut benutzen kann oder sich davon abheben kann.
Genau, das bringt halt so ein bisschen Workplace-Comedy rein. Das ist halt eben, also eigentlich ist es ja so eine Reagan-Ära-Geschichte, wo eben kleine Gründer zum Erfolg kommen mit ihrem Unternehmen und ja, sich gegen ja, sozusagen Kontrolle des Staates erwehren müssen in diesem Fall, weil es im Grunde das Sicherheit, das Umweltamt, was dafür sorgen will, dass ihre Anlagen sicher sind, so wie uns den Reaktor bauen mitten in New York. Also für uns komplett nachvollziehbare Dinge, die aber da eben ja als so das unnütze Einschränkung wahrgenommen werden. Also es ist schon ein Film seiner Zeit.
Er hat sehr gute Effekte und eine sehr interessante Teamdynamik, was ich finde, sind die herausstechendsten Dinge an dem Film, neben
Ja.
seinem Kultcharakter.
Ja, und Pacing und Timing sind auch gut. Also die Witze funktionieren, es hat halt einen eigenen Sog, der sich da entwickelt. Also es ist schon einfach ein gut umgesetzter Film. Aber ja, manche der Witze sind heute, das ist bei Komödien, glaube ich, bei den allermeisten so nicht mehr, ja, so zeitgemäß, haben nicht mehr denselben Impact wie damals, auch wenn es eben jetzt als Franchise wiedergekommen ist.
Ja, ich muss auch sagen, dass für mich viel von dem Humor einfach noch nie gut gehangen hat. Also so der Banter zwischen den Leuten oft noch ganz gut. Der
Ja.
restliche Humor der Filme oder auch des ersten Films einfach an meinem Humor vorbei. So, das
Fair.
ist für mich eher so ein, kann man einmal gut gucken. Ich habe es vor ein paar Jahren mal, habe ich den ersten Film nochmal geschaut und musste feststellen, Rewatch ist es für mich nicht wert. Ich finde ihn einfach noch weniger lustig als früher. Als Komödie geht er inzwischen fast komplett an mir vorbei. Aber Referenzen auf das Franchise und auf den ersten Film finde ich fast immer hervorragend. Also
Ja.
sehr oft gesehen, dass es halt in irgendwelchen anderen Geistergeschichten oder auch einfach Horror- oder Monstergeschichten referenziert wird. Und das ist immer gut. Das ist fast immer ein Gag, der landet.
Ja, was könnte man noch so als Geisterjagd-Meilenstein nennen? Auf eine Art Sixth Sense natürlich, weil es eher so eine Medium-Geschichte ist. Die Insidious-Reihe, da sind halt Geister und Dämonen unterwegs. Conjuring würde ich halt schon fast wieder mehr in eine Dämonenrichtung schieben, aber bei Insidious sind ja halt oft die Origin-Stories schon. Hier ist ein Mensch, irgendwas passiert, und deswegen ist er jetzt eine Manifestation davon. Und das ist aber halt eben gleichzeitig ein bisschen ernsthafter, während aber ein Team von GeisterjägerInnen auch immer wieder auftaucht und auch eben so eine Comic Relief unterhaltsame Dynamik hat, wenn sie eben mit den Familien, die da von Geistern gerade heimgesucht werden, interagieren, weil es eben für sie dennoch der Beruf oder der Forschungsgegenstand ist.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo bei dem Geisterjäger-Thema viel von dem Humor liegt, dass eben das Übernatürliche und für viele Personen ist es das, dem begegnet man nie und es ist gruselig und erschreckend und das trifft auf dieses, und für mich ist es das mein täglicher Job und man hat halt so eine Arbeitsdynamik und so eine Teamdynamik und die eben diese alltäglichen Bürogespräche oder so mit einbringen.
Genau, das ist
Und
halt so auf jeden
ein
Fall
Clash von
eines
zwei Welten.
zentralen, ja, auch eines der zentralen Punkte. Und ich glaube, da kann man auch eben viel draus ziehen an Humor. Das funktioniert auch für Rollenspiel gut, weil man eben ja als ein eingespieltes Team spielen kann und eben seine Sprüche machen, während die Spielleitung oder eben jemand anders halt dann den Grusel reinbringt, auf den dann reagiert werden kann. Das ist ja etwas, was solide funktioniert und es erlaubt auch, ähnlich wie palpige Cthulhu-Sachen zum Beispiel, Gruselgeschichten zu spielen, ohne sich super tief in den Horror reinzulehnen. Also man kann es mit einer gewissen Distanz spielen. Das ist jetzt nicht notwendigerweise, was alle Leute wollen, aber eben als eine Figur, die darauf vorbereitet ist und irgendwie damit umgehen kann, kann man schon mal anders damit umgehen, als wenn man eben jetzt so tun muss, als wären diese Tropes für einen alle neu. Obwohl man eben mit Genre-Erwartung reingeht. Wir setzen uns heute hin, um Ghostbusters zu spielen und jetzt muss ich so tun, als hätte ich nicht mit Geistern gerechnet, sondern man hat halt eben einen ähnlichen Wissensstand als Figur wie als Spielende.
Ja, das bringt eben auch mit sich, dass man den Abstand, den man hat, einbringen und den Humor, der daraus entstehen kann und den man auch schon mit reinbringt, weil man eben die Tropes kennt und altbekannt sind, man es widerspiegeln kann und daraus eben direkt schon Humoristisches ziehen kann. Das kann man auch mit einbringen, wenn man dem Team, das gespielt wird, die gleichen Voraussetzungen geben kann.
Ja, wobei ich davon abraten würde, absichtlich komplett auf Klamauk zu gehen,
Ja, absolut.
sondern schon so spielen, dass man immer noch als eine Figur spielt, die sich ernst nimmt. Das ist bei Ghostbusters ja auch so. Das sind alles Leute, die eben kein, also natürlich haben die teilweise lustige Eigenschaften oder sind ein bisschen reduziert, aber das sind an sich alles Charakter, die ein Innenleben haben. Bei Insidious eben auch. Und das halte ich auch für wichtig, dass man die immer noch als Menschen spielt, die eben mit was umgehen. Und wenn man sich tatsächlich dann auch als Spielende gruselt, kann man das auch auf die Figur übertragen und sich eben auch ein bisschen auf die Stimmung einlassen. Also Horrorkomödie ist, glaube ich, immer eine Gratwanderung, wo man eben auch als Spielende ein Gefühl haben sollte, was will die Szene gerade und ist der Gag es wert, gerissen zu werden? Also braucht es gerade Comic Relief oder ist es besser, vielleicht die Szene jetzt ernsthafter anzugehen?
Ja, absolut. Das ist oft im Rollenspiel eine Gratwanderung. Ich finde sowieso, dass wenn man nicht Dinge spielt, die halt wirklich nur so 2-3 Stunden absoluter Klamauk sind, sollte man immer, und selbst dann, eigentlich ist es immer besser, wirklich Figuren zu spielen und sich nicht nur in den Klamauk zu lehnen.
Genau, die Figuren, die sich selbst und in der Welt ernst nehmen und eben Dinge tun. Und das Absurde entsteht oft ja aus der Situation und durch Reaktionen darauf und nicht durch Albernheit. Also es kann auch super Spaß machen, am Tisch zu sitzen und einfach alberne Witze zu machen zusammen. Aber fürs Rollenspielerlebnis und für die Story, glaube ich, ist ein bisschen Zurückhaltung manchmal etwas, was eigentlich zu noch viel besseren Momenten führt.
Ganz genau. Ich habe das eben auch gerade bei Rollenspielen, die eben so ein Kurzding sind, oft erlebt, dass Leute dann besonders übertriebene Charaktere spielen wollen. Und ich rate eigentlich immer davon ab.
Ja.
Weil es eigentlich für mein Empfinden immer lustiger ist, wenn du ganz normale Leute spielst.
Ja.
Die dann in diese, weil die Rollenspiele sind darauf ausgelegt, dass absurde Situationen aufkommen werden.
Ja.
Und dann, und die Mischung aus normalen Leuten, die auf absurde Situationen treffen, ist viel lustiger als absurde Leute, die auf absurde Situationen treffen.
Ja, entweder muss die Situation normal sein oder die Leute. Genau. Irgendwas muss einen Anker geben, damit der Humor funktioniert.
Ja.
Ja. Aber ja, rollenspielerisch wird das schon viel umgesetzt und das Ghostbusters-Rollenspiel aus den 80er Jahren muss erwähnt werden. Das ist eins, an dem Sandy Peterson, der Erfinder von Cthulhu und jemand, der an Doom mitgeschrieben hat, also Storywriter vom Doom-Computerspiel, mitgearbeitet hat. Und Greg Stafford, der mit Sir Arthur Pendragon und RuneQuest so zwei der großen Mythologie-Umsetzungen von Rollenspiel geschrieben hat, haben da mitdesignt an dem Spiel. Also Leute, die man auch so als ganz oldschool Story-Game-Designer, glaube ich, auf dem Schirm haben sollte, waren daran beteiligt, haben das für West End Games gemacht. Wäre, glaube ich, auch mal irgendwann eine Folge wert, wie einflussreich West End Games Star Wars eigentlich war, weil für das Rollenspiel sind viele Sachen, die später Extended Universe geworden sind, erst festgelegt worden, weil sie eben Quellenmaterial geschrieben haben für eine Lizenz, die zu dem Zeitpunkt eigentlich brach lag. Also die haben mit dem Rollenspiel angefangen, bevor Computerspiele so richtig, richtig groß waren. Also das Rollenspiel gab es, bevor Rebel Assault halt die CD-ROM verkauft hat. Und aber das nur als kleiner Exkurs, dass West End Games Star Wars absolut prägend für Nerdkultur ist. Und ja, Ghostbusters würde ich auf jeden Fall als ein frühes Story-Game bezeichnen, weil es eben, da haben wir Anfang des Jahres zum Wichteln auch schon drüber gesprochen, dass halt viel von den Storygame-Wurzeln daher kommen, dass man versucht, halt Handlungen von Filmen oder Serien im Rollenspiel zu emulieren. Und das ist hier ja ganz klar der Fall. Und es ist eins, was mechanische Innovationen drin hatte. Also es ist das erste Spiel mit einem Pool-System. Es gibt sozusagen immer die Frage, was tue ich? Dann sucht man sich den Skill aus und wie tue ich's? Da sucht man sich sozusagen ein Attribut aus, was damit verknüpft wird. Also sowas wie cool zum Beispiel ein Attribut bei dem Ghostbusters-Spiel. Und dann kann man sich da einen entsprechenden Skill aussuchen und dann schießt man halt zum Beispiel cool mit seinem Pack da durch die Gegend. Und das ist etwas, was heute halt zum Beispiel noch in Welt der Dunkelheit total zentral ist, dieses ich überlege mir, was ich tue, und dann überlege ich mir, wie ich es tue, und das ist ja schon Story. Also es ist halt nicht ein, ich optimiere, also man kann auch jeden Wurf optimieren, natürlich, aber prinzipiell ist es so eine, ist es halt so eine, man trifft eine Aussage darüber, was in der Welt passiert, indem man ja den die Fähigkeit von dem Attribut entkoppelt hat. Also bei D&D jeder Skill eine Eigenschaft zugeordnet. Also es ist immer geschickt, wenn ich was werfe. Beispielsweise. Und bei das schwarze Auge sind immer drei Sachen einer Talentprobe zugeordnet. Und hier ist es halt mit dem Pool-System so, dass es Mixed and Match ist. Man kann die Dinge zusammenfügen. Und das war eben eine Innovation, die ja sich bis heute gehalten hat. Und dazu gibt es halt eine Punktwährung, mit der man seine Würfe verbessern kann. Auch das cool und innovativ. Und die gab es nicht nur so für gutes Rollenspiel, sondern man konnte seiner Figur auch selbst Ziele setzen, mit der man diese Punkte gewinnen konnte, mit Flex, was man eben im Spiel erleben will.
Ja, und durch Erreichen eben man auch Punkte zurückbekommen oder bekommen.
Ja.
Alles Funktionalitäten, die es heutzutage in verschiedenen Rollenspielen gibt. Durchaus sehr innovativ, würde ich sagen, wenn das alles von einem Spiel kommt, was jetzt nicht so, was man jetzt in Teilen in fast jedem großen Rollenspiel findet.
Ja, also Elemente davon, gibt es auf jeden Fall in vielen. Nee, das ist schon eins der wirklich einflussreichen Designs. Und ja, da eigentlich eine Lizenzauftragsarbeit, aber eine, die wirklich viel beigetragen hat. Und ja, gab jetzt auch da nicht super viele neue Auflagen und Umsetzungen, sondern mehr das Erbe dieses Spiels als, dass das Spiel halt heute noch eins ist, das von vielen Leuten gespielt würde. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich Lust hätte, Ghostbusters 1:1 in dem Ghostbusters-Universum zu spielen. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht, aber.
Nee, den Film gibt's ja schon, hat man schon gesehen. Bin ich fein mit, so?
Ja.
Aber. Dann würde ich auch eher andere Dinge spielen, glaube ich. Also andere Geistergeschichten und andere Geisterjägergeschichten in anderen Universen und so weiter.
Ja, aber der Gedanke des Spiels ist im Grunde, man ist ein anderes Franchise, das sich in einer anderen Stadt als New York gründet, sozusagen. Man kauft das Ghostbusters-Brand und möchte dann selber erfolgreich werden als eine Ghostbuster-Firma in einer anderen Region.
Ich finde es sehr schön, dass es den kommerziellen Gedanken da weiterträgt.
Ja,
von dem Franchise.
Ich glaube, das ist halt ein großes Muster.
Ja, ich glaube auch.
Ja, ich würde dann einfach mal mit einem weiteren Designbeispiel weitermachen, was sehr viel Ähnliches tut. Nämlich Inspectors, dann aus den frühen 2000ern, also der Forge-Zeit von Gerald Sorensen. Das ist auch wieder die Geisterjäger als Beruf. Und sie haben einen Franchise von Inspectors und wollen das erfolgreich machen. Aber hier sind halt noch mehr Story-Game-Sachen drin.
Mhm.
Unter anderem hat es ein bisschen so eine Reality-Show-Ästhetik, wo man Confessionals machen kann, wo im Grunde man einen Monolog für die Kamera hält oder eben für die anderen Mitspielenden, und das hat dann Effekte im Spiel, dass man zum Beispiel Eigenschaften einer anderen Figur verändern kann, indem man einen Monolog darüber hält, wie die Figur so ist. Und man kann sich eben Hinweise auch selber ausdenken. Also es ist halt nicht ein Investigativspiel, wo die Spielleitung die Hinweise rausgibt, sondern man kann selber sagen, ich finde das und das raus.
Mhm.
Das sind halt schon so ganz coole Ideen einfach. Also das Confessional-Ding braucht halt spezielle Sachen, aber ich mochte zum Beispiel auch bei Good Society die Möglichkeit, einen Monolog zu halten und damit was auszudrücken. Also die Mechanik ist auch wieder eine coole, die aber jetzt nicht diese super weite Verbreitung hat. Aber ja, es ist wieder ein frühes Story-Game, was dasselbe Genre nochmal aufgreift und nochmal ein bisschen mehr mit Player-Agency ausstattet.
Ja, ich meine, ich mag die Mechanik auch gerne. Aber wir sind jetzt auch zwei Personen, die sich ohne Probleme hinstellen und einen Monolog über sehr viele Dinge halten können.
Ja.
Spontan. Das liegt nicht jedem. Das liegt auch nicht jeder rollenspielenden Person. Deswegen ist das, glaube ich, eine Mechanik, die für manche Leute richtig geil ist und für andere richtig scheiße.
Ja, ich weiß auch nicht, welche Erwartung man da halten muss. Also,
yeah.
Ob man halt einfach, ich erzähle das und dann sagt man die Fakten oder ob man eben den Monolog als Figur hält und wie sehr es danach beurteilt wird. Also, ich würde es halt immer nach dem Story-Impact beurteilen, nicht nach der Performance. Aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn man eben durch seine Figur sprechen kann, ja.
Die Mechanik macht einfach mehr Spaß, wenn man tatsächlich auch Spaß am Monolog gehalten hat.
Ja.
Oder auch am Monologe hören.
Ja.
Wenn man daran keinen Spaß hat, dann ist die Mechanik, glaube ich, weniger interessant und weniger befriedigend.
Ja, aber also ich mag es, aber glaube ich auch prinzipiell als Grundgedanke, dass man öfter mal die Meinung einer Figur einholt, die sie so nicht ausdrücken würde. Dass es halt nicht immer im Dialog passieren muss, sondern mal auch einfach intern was abgefragt wird. Und das können ja auch einfach Fragen bei The Apocalypse sein, die halt nachfragen, was die Person gerade fühlt oder so etwas, die dann nicht auf Figurenebene notwendigerweise beantwortet werden müssen. Es können solche Mechaniken sein, da gibt es verschiedenste Wege, aber ich finde es manchmal ganz gut, diese Ebene aufzumachen.
Ja.
Und das hier ist eines der frühen Spiele, die das gemacht haben. Und das ist eben, selbst wenn die Handlung investigativ ist, sie nicht kompetitiv sein muss, dass eben man versucht, die richtigen Hinweise zu finden, sondern dass man das auch einfach als ein Story-Element und eine Pacing-Mechanik nutzen kann, wie viele Hinweise es braucht, bin ich auch eigentlich Fan von, auch wenn ich auch klassische Ermittlungsszenarien noch immer spielen mag.
Ja, es hat einfach, es ist schön, dass es beides gibt.
Ja.
So. Und davon zu wissen, dass es mehr als eine Variante gibt, so etwas umzusetzen, ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach überlegen kann, was ist für meine Gruppe, was ist für mich gerade das Richtige.
Ja, ich finde es gut, dass eben auch mehrere Sachen aufgebrochen sind. Also Kampf war ja früher super zentral für Rollenspiele und auch das Ghostbusters-Spiel hat Kampfregeln, aber da sind die Geister ja auch oft sehr physisch irgendwie in ihrem Einfluss oder hat Maschinen, mit denen man auf Geister schießen kann. Also es ergibt schon Sinn, dass es da ist. Aber dass eben ja verschiedene Sachen, die im Rollenspiel passieren können, runtergebrochen werden und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das ist eben, und da war Ermittlung halt lange eins, was mehr oder weniger auf die Spielleitung denkt sich was aus und dann wird kombiniert, das ist ein Skill der Spielenden, rausgelaufen ist.
Und das aufzubrechen ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert.
Ein Spiel, das ich sehr, sehr gerne mag und was das Geisterjagd-Genre einfach komplett ernst nimmt, ist Orpheus. Das ist ein World of Darkness-Spiel. Lucian Soulban war da Head-Designer. Und das Ding ist ein spiritueller Nachfolger von Race. Das war das Spiel, wo man Geister spielt, die im Jenseits unterwegs sind und nur halt ab und an das Diesseits besuchen. Im Jenseits gibt es halt eine riesige Kultur von Geistern und so etwas. Und das wurde irgendwann nicht mehr fortgesetzt. Und es gab im Grunde einen Weltuntergang für Geister. Und Orpheus war dann ein neues Spiel, das aus einer anderen Perspektive erzählt, nämlich von GeisterjägerInnen. Und hatte als Publikationsstrategie, dass es eine Limited Series war. Also es war vorher klar, wie viele Bücher es geben wird. Und es gibt einen Metaplot, der sich über all diese Bücher durchzieht. Und Regelelemente und so wurden halt über diese Bücher portioniert. Und es gab halt eine Geschichte, die sich zentral entwickelt und die ist ein Startup wird gegründet, ursprünglich für Kryogenik, also Leute einfrieren, damit sie dem Tod entgehen können. Und eine der Personen wird dann zurückgeholt aus der Kryogenik und wacht auf und berichtet, dass sie im Grunde das Jenseits besucht hat und Geister gesehen. Und eben durch als Geist so rumspuken konnte. Und die Firma Orpheus entscheidet sich dann, ja, das ist unser neues Business. Wir erforschen und monetarisieren jetzt das Jenseits, weil wir haben einen Weg gefunden, dahin zu gehen. Das fängt im Grunde halt damit an, dass man Mitarbeiter von einer Firma ist, die versucht, das Jenseits zu monetarisieren und das Ganze hat auch durchaus eben so Startup-Kultur und Silicon Valley Anspielungen drin, die eigentlich nur besser altern, also Peter Thiel ist ja jemand, der real an Kryogenik glaubt gerade und darin investiert. Und ist auch ein Spiel, das, sagen wir mal, im im Nachgang der Dotcom-Blase entstanden ist. Also wo das Internet, was vorher halt eben noch ein anderer Raum war, total monetarisiert wurde. Und ja, Gentrifizierung spielt da auch eine Rolle und eben so dieses, wenn Kapitalismus einen Weg findet, das Jenseits zu bereisen, ist der erste Instinkt, damit Geld zu verdienen.
Ja.
Und Monopolstellung und all so etwas. Und ja, und dazu kommt dann halt ein Thema von erworbener Behinderung und eben Gesundheitssystem auch. Also, dass eben natürlich Leute in dem Spiel, wenn sie sterben können, auch zu Geistern werden können. Und gleichzeitig auch der Zugang teilweise eben durch entweder Drogen oder die Kryogenik und so etwas zum Jenseits beschränkt ist. Und der Verlauf des Spiels ist oft, dass halt die meisten der Figuren über die Zeit des Spiels irgendwann sterben und dann Geister sind. Und dann eben, auch wenn sie vorher versucht haben, das zu monetarisieren und den Kapitalismus einzubinden, jetzt sind sie halt Geister. Und plötzlich ist die Firma, waren halt Gatekeeper und ja, die Regierung möchte auch shady Sachen machen und da mit reingehen. Also die, ja, und das, es gibt dann halt ein eigentliches Problem, nämlich, dass böse Geister unterwegs sind und ja, ist ein, also ein Kernmysterium ist, warum gibt es keine Geister, die älter als 3 Jahre sind? Hält das nur so lange? Aber eigentlich war es dann eben, dass da eben, ja, ein kataklysmisches Event stattgefunden hat und man kann halt rausfinden, dass eben im Grunde eine große Katastrophe droht, aber alle sind auch zu beschäftigt mit Kapitalismus-Bullshit, um einen das machen zu lassen oder zusammenzuarbeiten, um die zu lösen.
Ja, also die haben das, ich meine, eh schon kapitalistisch angelegte und noch etwas lustige Ghostbuster-Theme genommen und es sehr real gemacht.
Ja, es ist für Ghostbusters, es ist Ghostbusters für Leute, die Reagan nicht mögen und nicht glauben, dass Trickle-Down und sowas funktioniert und Erfahrungen mit Startup-Kultur und so etwas gemacht haben und auch nicht nur gute. Also das ist, es fühlt sich halt alles sehr schlimm und real an. Aber ist auch einfach ein gut gemachtes Spiel eben mit Leuten, die mit Geistern interagieren und dann eben halt auch so Ghostbusting-Aufträge kriegen. Nur teilweise ist halt auch so, können wir den Geist vielleicht noch anders benutzen? Können wir den rekrutieren?
Wie können wir daraus das größte Kapital schlagen?
Ja, wir können Leute als Geister ins Jenseits schicken, sie können Leute ungesehen beobachten. Cool, das benutzen wir für Industriespionage.
Auch sehr schön. Ja.
Oder verkaufen das als Service und dann andere fangen dann an, als Service zu verkaufen, dass sie ihre eigenen Geister haben, die das beschützen.
Ja. Ein sehr aufbauendes Spiel, ich höre das raus. Aber es klingt auch tatsächlich sehr, als könnte man da mit sehr viel Leidenschaft reingehen.
Ja, und dafür, dass es bald 20 Jahre alt ist, altert es halt wirklich erschreckend gut. Also viele Sachen fühlen sich halt noch, also was damals noch eine Spur mehr Parodie war oder eine Spur mehr dystopisch übertrieben, fühlt sich jetzt so, ja, das, so sind diese Firmen.
Das fühlt sich nicht mehr nach Dystopie an, sondern das ist, ja, das war gestern erst in den Nachrichten.
Das würden die so machen.
Ja. Übertreibung, was für Übertreibung.
Ja. Genau, also es ist ein gut geschriebenes Spiel mit, ja, die Regeln sind mittlerweile halt einfach alte Thread-Regeln, so, man kann die spielen. Es gibt coole Elemente drin, aber es ist halt ein altes World of Darkness-System.
Ja, ich meine, die kann man oft sehr gut spielen.
Ja.
Da kann man nichts gegen sagen. Also bestimmt kann man Dinge gegen sagen, aber prinzipiell ja, sind sie gut spielbar.
Genau, es ist ein Standard. Und hier, Pool-System hat es auch wieder. Genau, und wir hatten ja schon gesagt, gerade wird eine deutsche Besetzung, also von Inspectors gab es mal eine in kleiner Auflage. Ich glaube, die ist mittlerweile auch vergriffen, die deutsche Besetzung. Und der Verlag, der sie gemacht hat, weiß ich gar nicht, ob der noch existiert. und ja, Orpheus und Ghostbusters wurden nie übersetzt, meines Wissens. Aber da gab es einfach keine deutsche Version. Und Paranormal Inc. wird gerade übersetzt bei Plot Bunny Games. Also das Crowdfunding läuft und wenn es erfolgreich ist, kommt es auf Deutsch. Also da ist Unterstützung noch sehr willkommen. Im Original ist es von Alicia Furness und ist halt auch wieder so ein Ding, Ghostbusting-Firma. In diesem Fall sind die halt schon über die Startup-Phase hinaus und die Leute haben sich einfach gewöhnt, dass es Geister gibt und die Ghostbusten jetzt mit veralteter Technik und man ruft die halt, wenn es zu ärgerlich wird mit den Geistern, so mehr wie Kammerjäger.
Mhm.
Und das Ding ist halt nochmal mehr in die freie Ermittlungsschiene rein, weil es Carved von Brindlewood, was halt viele der Ideen, die ein bisschen angelegt waren in Inspectors, ja, jetzt schon in ein System umgesetzt hat. Brindlewood Bay ist das Spiel, das sozusagen den Namen gegeben hat, wobei die Mechanik nochmal eine Spur älter ist. Die hat Olly Jeffery schon, bevor sie für Brindlewood Bay adaptiert wurde, entwickelt, dass man eben im Grunde seine Hinweise zusammenträgt und dann würfelt man im Grunde plus die Hinweise, ob die Theorie wahr ist und schlüssig ist. Also man stellt halt eine Theorie auf von Hinweisen, die man sich selber ausgedacht hat im Wesentlichen. Und in diesem Fall auch spielleitungslos. Und als Zufallsmechanik kann man Spielkarten ziehen, also ein normales Kartendeck, die dann eben mit verschiedenen Elementen korrespondieren, halt wie Schauplätze, Hinweise, Nichtspielerfiguren. Und da kann man dann Kram untersuchen. Und es gibt auch eine Reihe von Playbooks, also da die Charakter in diesem Fall, ja, haben halt alle einen Archetyp, dem sie entsprechen.
Ich möchte das auch einmal gerade vorlesen, weil ich die Liste großartig finde.
Ja.
Denn als Person, die sehr oft Wörter einfach durch Dings ersetzt, ist diese Liste großartig. Denn es gibt die WissenschaftlerInnen, testet Dinge. Es gibt die SkeptikerInnen, bezweifelt Dinge. Das Medium spürt Dinge. PraktikantIn holt Dinge. Bücherwurm weiß Dinge. Geist besetzt Dinge. Und das Anhängsel verkompliziert Dinge.
Ja, cool.
Die hat mich gerade komplett abgeholt, diese Liste.
Ja, was würdest du spielen wollen sofort?
Ich muss sagen, Anhängsel, finde ich, klingt echt gut.
Mhm.
Und SkeptikerInnen kommt mir auch sehr nah. Das sind, glaube ich, gerade meine Favoriten, so auf den ersten Blick.
Ja, ich glaube, Skeptiker hatte ich am wenigsten Lust, muss ich sagen. Aber sowas wie halt Wissenschaftlerin oder Bücherwurm, wo man eben Lore halt improvisieren kann, finde ich, glaube ich, sehr cool. Aber ich finde eben hier diesen Playbook-Ansatz um eine Handlung und einen Archetyp, finde ich, ist ein cooler. Bei Ghostbusters ist es ja im Wesentlichen deine Attribute und dein Ziel, was dich definiert.
Mhm.
Bei Inspectors ist es eine Rolle im Team auch, also jetzt aber eben noch nicht so definiert wie Playbooks. Bei Orpheus gibt es halt verschiedene Arten von Geist oder Person, die ins Jenseits reisen kann, die du bist, so Flatliner-mäßig, Leute, die sich einfrieren lassen und eben halt ja verschiedene Geister. Aber ja, hier ist es eben Playbook, also auf wieder Storygame-mäßig nochmal auf eine Funktion der Handlung runtergebrochen. Und man kriegt, glaube ich, eben auch, egal wie man zusammenstellt, ein ganz cooles Team beisammen.
Mhm.
Und selbst wenn man mit Anhängsel, Praktikantin und Skeptikerin so reingeht, dann wurde halt kein effektives Team geschickt und man muss halt trotzdem irgendwie versuchen, da das Problem zu lösen. Das System hält einen nicht ab, dass die Hinweise zu finden und am Ende eine Lösung zu erwürfeln, aber der Weg ist halt ein anderer.
Ja, ja. Das inkompetente Team kann auch auf jeden Fall viel Spaß reinbringen, denke ich mir.
Ja.
Und macht die Lösung nicht unmöglich durch die Mechanik.
Ja. Genau, also ja, Paranormal Inc., ja, würde ich sagen, ein sehr neues in der Reihe von Story Games, die aus Ghostbusters Erbe irgendwie entstanden sind. Und in diesem Fall natürlich eben inhaltlich wie zu teilen auch mechanisch, aber ja, sehr modernes Design und ein Spiel, das eben auch dadurch, dass es spielleitungslos ist und man improvisiert, aber auch sozusagen fertige Fälle hat, auf deren Basis man das Ganze machen kann, nehme ich es als ziemlich niedrigschwellig wahr. Also sonst ist ja bei so Mysterien oft das Ding, ich muss mir jetzt einen guten Geist überlegen und Hinweise, wie dieser Geist eben angesprochen werden kann, wie der ein Problem wird, das man lösen muss. Und hier kann man das eben als Gruppe zusammen machen.
Ja, oft ist sowohl von Spielleitung als auch von SpielerInnen sehr viel gefordert an kreativer Leistung und ich sag mal, eventuell auch Kenntnissen, wie in Mysterien agiert wird.
Ja, ja.
Um etwas aufbauen und dann auch lösen zu können. Und bei diesem gemeinsamen Entwerfen ist das, glaube ich, ein bisschen weniger der Fall.
Es lagert sich anders aus. Also man muss, glaube ich, oder ist es hilfreich, wenn man immer ein Verständnis hat für das Genre und wie man sowas strukturiert. Aber man kann immer Leute mit reinholen für die Improvisation, während es sonst halt an einer Person hängt.
Mhm. Ja.
Ja, und es nimmt auch Druck raus und erlaubt mehr Story-Kram und Charakterspiel, wenn man weiß, es gibt hier keine richtige Lösung, die zusammenpuzzeln muss, sondern alles, was ich tue, hat einen Effekt für die Story.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das Schwarze Auge ist auch in Richtung Gespenster gegangen jetzt. Ich glaube, letztes Jahr mit Körperlose Schrecken, einem Band, der einfach jede Menge Geister vorstellt, die man eben beschwören, bannen, mit denen man in Abenteuern interagieren kann. Und DSA 5 hat halt auch Regeln, bei denen Geister beschwörbar sind, wie eben auch Elementare und Dämonen schon lange etabliert. Und hier gibt es das erste Mal auch die Vielfalt an Wertepaketen und Geschöpfen, dass es sich lohnt, so eine Figur zu spielen.
Bei DSA ist es ja sowieso immer schon so, dass Leute sich sehr spezialisieren können.
Mhm.
Und für Geister war das gefühlt auch immer schon ein bisschen notwendig. Denn so die Standardperson kann eigentlich nicht unbedingt mit Geistern interagieren oder mit den meisten Geistern nicht interagieren oder hat Schwierigkeiten damit. Und das kann auch sehr frustrierend sein, wenn du in der Gruppe niemanden hast, der mit Geistern irgendwie in Kommunikation treten kann, aber sie da sind.
Mhm.
Man kann sich gleichzeitig aber auch sehr spezialisieren. Also es gibt die Möglichkeit, tatsächlich einfach eine Geisterjägergruppe aus verschiedenen Charakteren zu machen, mit sehr verschiedenen Skills, die alle auf ihre eigene Art und Weise dann mit Geistern kommunizieren können.
Ja. Und das Schwarze Auge hat auch eine Kosmologie, die tief genug ist, dass es eben sich auch speziell wie Geister das Schwarze Auge anfühlt. Also ja. Es gibt da das nirgendwo mehr. Es ist im Grunde ja, ein Meer, das auch als Wartehalle zum Jenseits dient, dass die Geister überqueren müssen, bevor sie halt in göttliche Paradiese oder unangenehmere Jenseitsvorstellungen einziehen. Und das ist natürlich schon mal ein Element. Dann gibt es verschiedene Totengottheiten, die auftreten können und Einfluss nehmen. Also es ist etwas, was eben mit dem tieferen Setting verbunden ist, wie Geister existieren. Deswegen glaube ich, man kann das auch zu einem zentralen Thema von Kampagnen machen, wenn man das will. Also so einzelne Abenteuer, wo ein Geist auftritt, gibt es halt schon öfter. Aber wenn man ein Team richtig zusammenstellt, kann auch Ghostbusting in dem Sinne, wie wir es hier beschrieben haben, etwas sein, was man als DSA-Kampagne macht.
Genau, man kann ein Team zusammenstellen aus zum Beispiel einer Hexe, die mit Geistern kommunizieren kann, mit Geisterbeschwörern magischer Natur oder auch Geweihten einer Gottheit, die dann über Liturgien mit Geistern kommunizieren oder sie bannen können.
Ja.
Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man dann ein tatsächlich diverses Team aufstellen kann und dann durch Aventurien reisen und Geisterprobleme lösen kann.
Man kann es natürlich auch irgendwo fokussieren, um ein Ort oder ein Geschehen und man könnte größere Bedrohungen aus dem Jenseits auftauchen lassen, dass irgendwie ein Geist oder etwas ähnliches da andere Geister vorschickt oder auch ja Sterbliche manipuliert, um Dinge für ihn zu tun. Genauso könnte man auch einfach ein Szenario machen, wo ja plötzlich viel mehr Geister auftauchen, weil mit dem Jenseits irgendwas passiert ist, also sie dass es irgendwas gibt, was die Geister davon abhält, weiter zu ziehen.
Und stattdessen umzudrehen.
Genau. Und genauso kann man das Jenseits auch bereisen. Also es gibt auch genug Mechaniken für eben Sphärenreise, die Möglichkeit, dass man tatsächlich eine Fahrt über das Nirgendmeer mit Spielercharakteren bespielen kann.
DSA hat auch tatsächlich für jetzt Ghostbusting Stories eine große Anzahl an verschiedenen Geistern. Also es gibt eigentlich so gut wie jede Geisterform, die man so kennt, auch in Aventurien. Von spirituellen Begleitern, hilfesuchende Verstorbene, auch einfach Verstorbene, die Unheil zufügen möchten, sehr oft, die auf eine grausame Weise gestorben sind und dann versuchen, andere in dieselbe Art totzureißen, aus Traumagründen. Es gibt aber auch Tiergeister und warnende Geister und Personen mit unerfüllten Aufgaben, die gelöst werden müssen. Naturgeister, die an Orte gebunden sind oder dergleichen.
Ja, oder auch halt Geister von irgendwelchen historischen Ereignissen, Katastrophen, also Schlachten, mhm, die sich wieder abspielen oder irgendwelche anderen Tragödien.
Genau. Geisterkinder.
Das Buch hat mir da auf jeden Fall gefallen, dass es da echt eine Vielfalt in etwas reinbringt, was vorher vielleicht ein Wertepaket gewesen ist, im Wesentlichen. Oder halt hier ist ein Poltergeist und hier ist ein Geist, der gruselige Stimmgeräusche macht. Und das sind die beiden so. Also ja, das sind die Seele und der Poltergeist. Und hier ist es dann plötzlich eben ja, eine Auswahl, die auf der Breite ist von eben Dämonenelementaren. Und da.
Und auch mit sehr verschiedenen Fähigkeiten. Manche davon können eben in Träume eindringen oder Menschen übernehmen, dergleichen, physische Dinge beeinflussen.
Sich durch Blutlachen teleportieren und Leute angreifen.
Genau.
Kopflose Reiter kann man beschwören.
Gibt da einfach eine sehr große Bandbreite an den Fähigkeiten der Geister, wonach man sie dann auch gut aussuchen kann, sodass selbst eine Kampagne, in der es sich sehr viel um Geister dreht, auch einfach sehr unterschiedliche Geistergeschichten enthalten kann.
Ja, und Geister haben halt auch immer irgendwie eine Geschichte und eine Persönlichkeit. Das würde ich beibehalten, auch wenn man eben Geisterbeschwörer in der eigenen Runde hat, dass eben es nicht was Generisches ist und ich beschwöre hier eine Portion Lebenspunkte, die irgendwas für mich macht, sondern dass diese Geister Geschichten und Persönlichkeiten haben und eben auch irgendwas wollen, ob das halt jetzt Rache oder Lösung ist und eben versuchen, ihre Beschwörenden damit reinzuziehen. Aber ja, ich finde es tatsächlich eine gelungene Erweiterung für das Schwarze Auge, um ja einen Abenteuertypen, ein Genre, eine neue Art von Charakterklasse, auch wenn eben Geisterbeschwörende aus verschiedenen magischen Traditionen oder ja liturgischen Traditionen stammen können, ist es eben dennoch durch die Sachen, die beschworen werden können, eigentlich ja eine Charakterklasse. Wie Dämonenbeschwörer auch.
Mhm. Und ja, es ist schön, dass da jetzt eine größere Bandbreite und interessantere Auswahl noch besteht.
Ja.
Eine gute Erweiterung, würde ich sagen.
Genau, Feen und Golems und so haben auch so eine ähnliche Behandlung schon bekommen und bin ich Untote. Also da bin ich aber auch Fan, dass diese Reihe existiert. Ich habe das Gefühl, mit Geistern hatten es noch mal notwendiger als viele andere.
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei vielen Elementaren und Dämonen, die haben ja schon Grundbedingungen, warum sie bestehen und so weiter, woraus man viel ziehen kann. Bei Geistern war das schwammiger vorher.
Genau. Ja, also ein Dämon hat halt eine Funktion und ein Geist hat eine Geschichte. Und das macht einen Unterschied daran, wie man diese Figuren ins Spiel einbringt.
Exakt. Apropos Geist und Geschichte.
Ja, genau. Ich würde noch mal ganz weit zurückgehen, vielleicht vor das traditionelle Rollenspiel. Denn was manche Leute gar nicht wissen, das Ouija-Brett ist im Grunde ein Brettspiel, ein Parlor-Game. Also ein Spiel, das man mit seinen Gästen im Wohnzimmer spielt und ist im Grunde aus einer Gamifizierung entstanden. Also in den USA gab es einen Spiritismus-Boom im 19. Jahrhundert. Halt, da haben Religionsgründungen eine Rolle gespielt, aber auch das Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, wo danach eben viele um Verstorbene getrauert haben. Und es wurde halt von verschiedenen Medien und Seancenanbietern ausgenutzt. Einige von denen haben natürlich auch Gläser, Tische, Rücken und auch so Bretter verwendet, auf denen Botschaften draufstanden. Und jemand namens Elijah Bond hat entschieden, ja, das lässt sich doch vereinheitlichen.
Und zu einem lustigen Partyspiel machen.
Genau, als Angebot, so als Spielebox mit der Baltimore Talking Board Company vertreiben, als im Grunde ja ein Brettspiel, das man aus dem Katalog als sich bestellt, zusammen mit anderen Spielen. Und dann hat man das und kann, ja, im späten 19. Jahrhundert, also es ist dann halt auch schon eben nicht mehr unmittelbar nach dem, in der Nachkriegszeit, sondern eben, ja, im viktorianischen Zeitalter, 1880er, 90er Jahre, da wurde es dann, ja, ein Brettspielerfolg und auch patentiert. Den Namen des Spiels übrigens hat das Spiel sich selber gegeben. Da hat ein Medium, auch um das Spiel zu beweisen, dass es funktioniert, das Spiel selber gefragt, oder das Brett, wie es heißt, und dann mit der Planchette auf den Buchstaben herumgeschoben, bis Ouija rauskam.
Ja, das Spiel hat sich selbst benannt und das finde ich schon mal prinzipiell eine ganz tolle Mechanik.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist, hat im Grunde gläserrückend zu einem Produkt gemacht und dieses Brett mit eben der Gestaltung und dann den Planchetten, das ist ja auch total ikonisch. Also es ist, glaube ich,
ja,
wirklich ein Erfolg gewesen. Übrigens, das Patent und das Spiel wurden weiterverkauft. Nach der Talking Board Company hat Parker Brothers das gekauft, die halt auch Monopoly erworben haben und bei denen unter anderem Cluedo und Risiko rausgekommen ist. Die hatten das dann lange in Besitz und wurden dann in den 90ern von Hasbro übernommen. Das heißt, Ouija und D&D gehören derselben Firma.
Mhm. Und was man betonen muss, es war immer als Gesellschaftsspiel gedacht.
Ouija selber, ja. Das, ja. Also der Markt für Leute, die das als Gesellschaftsspiel mal ausprobieren, also für ein Erlebnis kaufen wollten, war größer als der derer, die wirklich an die Übernatürlichkeit geglaubt haben. Allerdings hat es auch wieder spiritistische Bedeutung bekommen, weil es nach dem Ersten Weltkrieg wieder einen Boom von Seancen und Medien gab. Und da haben viele einfach das Ouija-Board gekauft und gesagt, das ist wirklich mächtig. Das ist, das funktioniert tatsächlich und ich spreche damit zu den Geistern und waren halt sofort dann, ja, im Grunde auch Multiplikatoren für dieses Spiel, weil sie eben das mit der, nochmal mit der Echtheit aufgeladen haben und es verwendet haben, um tatsächlich halt in diesem Fall Rituale durchzuführen mit dem Ziel, mit Geistern zu sprechen und nicht so, nicht nur so zu tun, als ob. Und das, ich frage mich auch bis zu einem gewissen Grad, wie sehr Ouija ein Rollenspiel ist. Also wie sehr man sich einfach immersiv auf ein Erlebnis einlässt, auch im Wissen, dass es im Grunde halt ein Parler-Game ist. Dass wir, wir machen aus Spaß eine Seance. Oder wir machen, wir nutzen diese Seancenmaschine mit bekannten Effekten, um halt so zu tun, als ob. Und, aber wir spielen es halt, als ob es echt wäre und lassen uns auf die Stimmung ein, weil es mehr Spaß macht, das so zu tun und Brimborium und Rual drumherum aufzubauen.
Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es genau das. Es ist ein, was wäre, wenn das wirklich funktionieren würde, wir tun jetzt so und spielen das so.
Ja.
Und machen es als, als Rollenspiel, das Seancen nachmacht. Bis auf die Leute, die es tatsächlich daran glauben, weil es Leute dann kommerzialisiert benutzt haben, um daraus echte Seancen zu machen.
Ja.
Ich finde es so faszinierend, dass der Ursprung ist, es gibt Seancen und guck mal, wir machen ein Brettspiel, das Seancen nachmacht für den Heimgebrauch als, als Spiel. Einfach. Ja. Und dann kaufen das Leute eine Generation später und sind so, oh, wir haben hier dieses spirituelle Ding gekauft und machen jetzt eine richtige Seance damit. Und ich denke mir so, alles klar. Ihr habt dieses Spiel nicht verstanden, aber viel Spaß damit.
Ja, oder sie haben es, also ja, sie wird es nicht als Spiel, sondern als eben als Werkzeug für ihr Ding, aber.
Ja, ja, die Reichweiten, die das zieht, es ist für mich sehr unterhaltsam.
Ja, und der Ruf, den es hat, dass ja, es eben für viele Leute wirklich ein okkulter Gegenstand ist, aber.
Ja, eigentlich wurde es rausgebracht als Gesellschaftsspiel, das den Okkultismus eventuell auch ein bisschen auf den Arm nimmt.
Nein, ich glaube nicht, eher die Faszination daran nutzt. Mhm. Wie halt viele Rollenspiele auch. Also Gruselrollenspiele nehmen ja auch nicht auf den Arm, dass was gruselig ist, sich eine Geistergeschichte zu erzählen, sondern eben im Grunde gamifizieren sie eine Kulturtechnik. Mhm. Also die Kulturtechnik-Seance wird da gamifiziert und die Kulturtechnik, sich Gruselgeschichten erzählen, wird im Horrorrollenspiel halt ja auch irgendwie in den spielerischen Rahmen und in Regeln gegossen, die es halt verlässlich zu einem Erlebnis machen, weil bei Gläserrücken und vorher Sachen auf den Tisch schreiben und so, das Vorbereitung ist viel größer und auch die Fehlerquote ist viel, viel höher. Also es ist halt nicht so verlässlich, wie wenn man eben so diese vereinheitlichten Gegenstände hat, die es leichter machen.
Ja, weswegen ich sage, das auf den Arm nehmen ist, also auch das Gläserrücken und so weiter als Kulturelement ist ja schon die Variante von, wir machen das als mehr als Spaßding oft, weil ja die, wenn du wirklich daran glaubst, dass du Kontakt aufnehmen kannst mit den Geistern, ist es noch was anderes, als wenn du es nur als Erlebnis machst.
Ja, und es gibt auch ja welche, wo das eine religiöse Komponente hat. Also es gibt auch Spiritualismus als eine religiöse Strömung. Da hat Jamie Loftus übrigens einen guten Podcast drüber gemacht, Ghost Church, wenn man sich da tief rein begeben will, dieses Ding. Und da, die haben halt eher Tische, die sie rücken, aber auf demselben Prinzip basiert.
Ja, und es ist halt so, der Schritt ist von einem, Leute machen das, weil sie tatsächlich daran glauben und mit dem Jenseits in Kontakt treten wollen, zu, wir machen daraus ein Partyspiel,
ja,
ist halt irgendwo ein, ich nehme etwas, wo Leute einen tiefen Glauben haben und mache daraus ein spaßiges Erlebnis.
Ja.
Und es ist ja schon irgendwo ein, ich nehme dem etwas, nicht wegnehmen, es nimmt eben etwas Ernsthaftigkeit raus.
Ja, profanisieren vielleicht. Also es macht ja, etwas, genau. Etwas religiöses, rituelles zu das Profanum.
Genau. Und da sehe ich halt diesen Schritt von es auf den Arm nehmen.
Ja.
Und gar nicht unbedingt beim Ouija-Board selbst, sondern bei dem, woraus das Ouija-Board entstanden ist.
Ja, ja.
Nämlich
ja.
aus dem partymäßigen, wie die Seancen sich in die Gesellschaft eingefügt hatten.
Ja. Und es war auch durchaus so, dass manche Seancen halt auch so semi-erotische Erlebnisse waren, wo die Leute halt Bein an Bein saßen, also mit viel Körperkontakt und dann sich das Medium gewunden und gestöhnt hat und sowas. Gibt's auch Beschreibungen.
Genau. Das ist beim Ouija-Board weniger in der Spielbeschreibung drin.
Seancen waren eben halt, wenn man die besucht hat, gab ja welche, die das einfach so als Unterhaltungszwecken gemacht haben. Natürlich gab es da auch welche, die geglaubt haben, jetzt rede ich tatsächlich mit Leuten aus dem Jenseits, aber es waren auch Shows, also die da mit unterschiedlichen Faszinationen und auch Gemeinschaftserlebnissen gespielt haben. Und natürlich, Bein an Bein sitzen ist was anderes im Level von Kontakt als zusammen, wir haben jeweils einen Finger auf der Planchette und bewegen das, aber es ist halt eben auch wieder ein Kollektiverlebnis, wird geschaffen durch körperliche Nähe.
Ja, ja, definitiv.
Übrigens kann man auch wieder von Sopala Games und Ritualen zurück ins Rollenspiel Dinge übertragen oder sich davon inspirieren lassen. Gesellschaft der Träumer bzw. Society of Dreamers ist ein Pala-Lab und da geht es halt auch um Rituale und Seancen und wo man was herausfinden will. Ich glaube, bei System Matters auf Deutsch erhältlich, auf jeden Fall sonst auf Englisch und halt ein Spiel, das absichtlich eben Ritual einbaut, wie dass man in die Ecken des Raums geht und da halt sozusagen Schutzformeln rezitiert, um den Raum für die Seance vorzubereiten. Und man spielt dann aber eben Figuren, die jetzt wirklich so Ritual ein Ziel haben.
Mhm.
Aber es nutzt halt wieder dieselben Mechaniken als ein Rollenspiel. Das ist nicht strikt Geisterjagd, aber eben Kontakt mit Geistern.
Mhm. Das Ouija-Board und die Seancen sind ja eh weniger Geisterjagd als Erlebnis mit Geistern.
Ja, oft sind sie aber auch der Einstieg für so Geisterjagd-Abenteuer, weil irgendwie müssen die Geister ja kommunizieren. Also die Kommunikation mit den Geistern ist ja ein zentrales Thema und die Spielenden haben dann oft sozusagen durch die Kommunikation die Möglichkeit herauszufinden, was los ist und haben den Anreiz, was zu ändern. Oder sie laden eben die Präsenz in ihr Leben ein, indem sie das Tor zum Jenseits geöffnet haben. Und ab dann ist der Geist ihr Problem.
Genau, das Problem kommt dadurch rein, dass man die Seance gehalten hat.
Ja, es gibt übrigens auch einen Horrorfilm, Ouija, der die Lizenz vom Ouija-Board hatte. Und ein Horrorfilm ist, wo Leute mit einem Ouija-Board Geister beschwören. Weil, man kann das weitertragen, diese Legende.
Ja, ja.
Wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, müsst ihr euch nicht auf ein Ouija-Board oder Seancen verlassen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an nerdsyhobby@gmail.com. Ihr könnt uns bei allen Podcatchern rezensieren oder ein Like hinterlassen oder 5 Sterne oder was auch immer da ist. Abonnieren ist auch sehr, sehr gut. Das verschwindet nicht im Äther, sondern gibt uns Ja, Reichweite und wir werden auch von anderen gehört. Das ist eine fantastische Hilfe. Kommentare könnt ihr uns auch direkt bei den jeweiligen Folgen hinterlassen auf unserer Podigy-Seite. Die findet ihr in den Shownotes, beziehungsweise die Shownotes sind bereits da. Genauso könnt ihr uns auf sozialen Medien verfolgen, teilen und ansprechen. Auch das freut uns. Blue Sky und FetLife und Mastodon sind da Optionen, genauso aber auch Discord. Aber ja, Word of Mouth ist das Beste und wir geben auch selbst gerne Shoutouts an andere Podcasts und andere Rollenspielschaffende, die da draußen sind. Ich möchte an der Stelle System Matters 150 Filmereihe nennen. Da war ich zu Gast, habe auch die anderen Episoden sehr gerne gehört. Dort werden jeden Monat Filme besprochen. Das Ziel ist es, über das Jahr 150 verschiedene Filme zu sehen. Ich bin gerade bei 120, andere Leute sind bei 15 oder sowas. Da ist auch die Spanne, wie engaged die Leute sind, unterschiedlich. Aber genau, da werden Filme besprochen, die man eben angesehen hat. Und das müssen halt nicht die neuesten sein, sondern eben einfach Dinge, die einem in diesem Monat aufgefallen sind. Und es gibt jeden Monat eine zufällig bestimmte Kategorie. Die letzte war jetzt ein Film, den man schon lange mal sehen wollte, aber nicht gesehen hat, wo ich mitgemacht habe. Und als nächstes kommt eine Comic-Verfilmung vor dem Jahr 2000. Also so Zufallstabelle wird im Stream erstellt und dann live ausgewürfelt, was die Überraschungskategorie ist. Und ja, macht mir Freude.
Ja, ich habe gerade das Buch Heavenly Tyrant von Xian J. Cao gelesen. Zweiter Teil einer Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Ende letzten Jahres erschienen, also auf den nächsten Teil muss man dann leider nochmal wieder warten. Erster Teil ist Iron Widow. Mich holt die komplett ab. Hat auch grob mit Geistern zu tun, muss ich da sagen. Und ja, absolute Empfehlung von mir an im Prinzip jeden, der grob irgendwas mit Science Fiction, Fantasy anfangen kann.
Ja, chinesisch inspiriert und ich glaube Mecha-Kram, oder?
Ja, ganz genau. Inspiriert von der einzigen chinesischen Kaiserin, die es gab, aber als Mecha-Zukunfts-Science-Fiction-Variante, die auf einem anderen Planeten spielt, mit leicht anderen Gesetzen als auf unserem. Und absolute Empfehlung von mir.
Paranormal Inc. haben wir bereits genannt, aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass Crowdfunding kann Unterstützung gebrauchen. Noch ist das Spiel nicht finanziert und es gibt auch die Möglichkeit von Stretch Goals, die ich sehr gerne sehen möchte und entsprechend unterstützt es, wenn ihr coole Story Games auf Deutsch sehen wollt, wenn ihr Lust habt auf ein Geisterjagdspiel, das ein cooles erzählerisches Regelwerk hat, dann ist Paranormal Inc. auf jeden Fall etwas für euch. Und ja, damit die Empfehlung und der Aufruf nochmal, unterstützt es und es gibt einen Link dazu.
In diesem Sinne, sag etwas Geistreiches, arbeite dich nicht zu Tode und willkommen in deinem neuen Leben.